Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Christoph Sterz, hallo. Gänsehautmomente gibt's heute. Wir bewegen uns nämlich in die Abgründe des deutschen Fernsehens. Da ist Gänsehaut garantiert, weil wir in mediale Untiefen schauen, an die selbst die größten Trash-TV-Fans bisher noch nicht gelangt sind. Und wir sprechen über die Gänsehaut, die manche Journalistin und mancher Umfragenmacher hatte, als die ersten Ergebnisse eingetrudelt sind von der Präsidentschaftswahl in den USA, weil die ja schon wieder anders ausgefallen sind, als einige das vorausgesehen hatten. Darum geht's jetzt in Medias Res. Nichts Genaues weiß man nicht. Das ist frei übersetzt das, was rund um die Wahl in den USA oft zu hören ist, zum Beispiel im Fernsehen.
Georgia, too early to call. Virginia, too early to call. In Kentucky, too early to call. South Carolina, too early to call.
Tja, und das Ergebnis der US-Wahl steht immer noch nicht fest, der Präsidentschaftswahlen, obwohl US-Demokrat Joe Biden weit vorne lag in einigen Umfragen vor der Wahl. Sollten diese Umfragen also überhaupt noch eine Rolle spielen in der Berichterstattung? Das bespreche ich jetzt mit einem, der bestens im Thema ist, mit Jörg Schönenborn, Programmdirektor des Westdeutschen Rundfunks und Wahlexperte der ARD. Hallo, Herr Schönenborn.
Hallo, Herr Sterz.
Würden Sie sagen, bei der nächsten Wahl sparen wir uns das mit den Umfragen, weil die eh nicht so aussagekräftig sind?
Naja, wir blicken ja als Leser, als Hörer, als Zuschauer furchtbar neugierig drauf. Und ich finde, sie geben uns auch eine gute Orientierung, wieso die Kurven durch das Wahljahr schwanken oder nicht schwanken. Aber wer den Beipackzettel liest, der weiß eigentlich, dass das keine Vorhersage auf das Wahlergebnis sein kann. Übrigens, wie nah sie das Ergebnis diesmal treffen, würde ich noch abwarten, denn das bundesweite Ergebnis zum Beispiel kennen wir ja noch gar nicht.
Das heißt, wichtiger als jetzt die Umfragen wäre dann Ihrer Meinung nach, wie zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten damit umgehen und dann diesen Beipackzettel, wie Sie das bezeichnen, eben mitnehmen?
Ich glaube, was uns als Verständnis für die Vereinigten Staaten fehlt, ist, dass man in vielen Bundesstaaten so extrem gegensätzliche Welten hat. Wenn ich etwa im Mittleren Westen an eine Stadt wie Milwaukee denke, mit großer schwarzer Bevölkerung ein paar Meilen weiter, gibt es mehr Tiere als Menschen. Und so etwas demoskopisch in eine Umfrage zu fassen, die dann am Ende auch noch ein Wahlergebnis vorab treffen soll, das ist für sich schon schwierig. Und jetzt hatten wir ja demoskopisch komplettes Neuland, eine Wahl, die im September angefangen hat, zu völlig unterschiedlichen Zeitpunkten stattgefunden hat. Also all das kann man überhaupt nicht vorhersagen, selbst wenn man alle demoskopische Macht der Welt darauf bündeln würde.
Aber ließe sich nicht an diese extrem gegensätzlichen Welten rankommen, indem man Journalistinnen und Journalisten die ganze Zeit über, also nicht nur vor der Wahl und rund um die Wahl, sondern immer viel stärker halt in die Region schickt, beispielsweise eben in den USA?
Ach, ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Die eine Frage ist, geben wir die Stimmung in diesem Land richtig wieder? Und da haben wir, glaube ich, ein kulturelles Problem, nicht nur als Journalistinnen und Journalisten, auch unsere Hörerinnen und Hörer haben das, weil in Amerika eben die Hälfte der Bevölkerung hinter Trump steht und seiner Politik und bei uns nur eine ganz kleine Minderheit. Deshalb haben wir da so eine Verstehensbarriere und da bin ich bei Ihnen. Also je mehr Korrespondentinnen und Korrespondenten das schildern, desto näher kommen wir dem ganz sicherlich. Trotzdem ist es eine völlig andere Geschichte zu glauben, man könne Wahlen vorhersagen. Das ist in Deutschland schon schwierig mit einem sehr klaren Wahlrecht. Das ist in den USA mit 51 Einzelwahlen einfach unmöglich. Deshalb muss ich sagen, bin ich auch immer ein bisschen verärgert, wenn man nachher so tut, als hätte man vorher geglaubt, das Ergebnis sei erwartbar.
Zumal es ja auch immer die Information darüber gibt, dass es Abweichungen bei den Umfragen gibt. Nur habe ich das Gefühl, dass das mit den Abweichungen nicht immer überall ankommt.
Ja, zum Teil ist es ja auch eine falsche Wahrnehmung. Also wenn Sie die bundesweiten Umfragen nehmen, dann waren die Umfragen 2016 mit 3 Punkten Vorsprung für Hillary Clinton ziemlich genau im Ergebnis, dass nachher 2 Punkte Vorsprung war. Jetzt bin ich mal gespannt. Also im Auszählungsstand jetzt hat Biden 2,5, fast 3 Punkte Vorsprung. Vielleicht sind es am Ende 3,5, 4. Dann lagen die Umfragen bei 7. Also das ist jetzt auch nicht aus der Welt. Aber der Kern ist wirklich, also es ist naiv zu glauben, man dürfe vorher schon erfahren, wie es ausgeht.
Und wenn wir uns jetzt nicht nur die Umfragen anschauen, sondern die tatsächlichen Ergebnisse, also die echten, richtigen, ausgezählten Wahlzahlen, wie gehen Sie da um? Also wenn jetzt zum Beispiel Fox News als einzige Quelle sagt, Arizona geht an Biden, damit hat er die Wahl gewonnen, melden Sie das dann sofort oder warten Sie ab?
Wir hatten eine interessante Entwicklung dieses Jahr. Eigentlich sind die amerikanischen Medien gebündelt in einem Pool und haben alle den gleichen Datenzugang. National Election Pool heißt das, wo wir als deutsches Fernsehen auch durch Lizenz dran teilnehmen können. Und zum ersten Mal hat die Agentur Associated Press ein Alternativmodell aufgebaut, interessanterweise für Fox und New York Times. Also gar nicht unseriös, wenn man sich einzelne Medien anguckt. Die waren aber sehr forsch. Also die sind schnell und auf dünner Grundlage rausgegangen. Deshalb haben wir uns zwar, ja, wir haben das beobachtet, aber haben uns dann am Ende doch an der konservativeren Bewertung orientiert.
Und Sie sind ja auch immer im Programm, wenn es um die Bundestagswahl zum Beispiel geht. Gibt es da irgendetwas, was Sie aus den letzten Tagen mitnehmen? Erfahrungen, die interessant und lehrreich sind für die nächste Wahlberichterstattung?
Wir werden ja möglicherweise vielleicht nicht mehr bei der Bundestagswahl, aber auf jeden Fall im Frühjahr auch in Deutschland Wahlen unter Pandemiebedingungen haben. Und in den USA hat es immer schon einen größeren Anteil gegeben, der längst gewählt hatte am Wahltag als bei uns. Aber wenn zum Beispiel im Frühjahr in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, wir auch Briefwähleranteile haben sollten von 30, 40, 50%, was ja sein kann, je nach Umständen, dann kann man sicherlich daraus lernen, dass diese Umfragen vorher noch weiter abweichen werden. Denn was nützt eine Umfrage, ich sag mal Mitte März, wenn dann schon die Hälfte im Februar gewählt haben sollte? Also die Ungleichzeitigkeit des Wahlprozesses, die jetzt stattgefunden hat, ist einmalig und die könnte uns auch ereilen.
Jörg Schönborn, Programmdirektor des Westdeutschen Rundfunks und Wahlexperte der ARD. Vielen Dank fürs Gespräch. Wie Medien mit der Wahl umgehen, das ist aber natürlich nicht nur wichtig nach der Wahl. Mindestens genauso wichtig ist die Frage, ob und wie Medien vorher Einfluss genommen haben auf die Wählerinnen und Wähler, noch bevor die Wahllokale zugemacht haben. Und dabei spielen vor allem die sozialen Medien eine Rolle. Zumal Facebook, Twitter, YouTube und so weiter ja immer vorgeworfen wird, Falschinformationen einfach so weiterzutragen. Aber die sozialen Netzwerke, die haben dazugelernt und die hatten auch in der Wahlnacht eine Menge zu tun.
We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
Wir haben diese Wahl schon gewonnen. Das sagte Präsident Trump in einem Video, das er Mittwochnacht auf seiner Facebook-Seite gepostet hatte. Er twitterte außerdem, die Demokraten wollten die Wahl stehlen. Genau das hatten viele Experten befürchtet, dass Trump die sozialen Netzwerke nutzen würde, um seine falsche Interpretation der Ereignisse zu verbreiten. Und genau dafür hatten die Netzwerke im Vorfeld extra Regeln entwickelt. Trump hat verschiedene unwahre Dinge über die vermeintlich gestohlene Wahl verbreitet. Twitter hat diese Tweets dann mit einem Label versehen und ihre Verbreitung eingeschränkt. Facebook hat das ähnlich gemacht. Die sozialen Netzwerke haben da schon Fortschritte gemacht im Vergleich mit 2016 und ihre Rolle in der Demokratie stärker wahrgenommen, sagt Daniel Kreis, Dozent für Journalismus und Medien an der University of North Carolina. Die sozialen Netzwerke hatten viel zu tun, um mit den Falschinformationen Schritt zu halten. Als Floridas Gouverneur vorschnell Trumps Sieg in seinem Bundesstaat erklärte, versah die Plattform das mit dem Hinweis, offiziell seien noch nicht alle Stimmen ausgezählt. Vor allem im umkämpften Staat Pennsylvania häuften sich die Vorfälle. Als eine einzelne Wahlmaschine für Minuten ausfiel, führte das zu Posts auf Twitter und Facebook über viele Maschinen, die stundenlang ausgefallen seien. Ein vermeintlicher Wahlhelfer behauptete auf Instagram fälschlicherweise, er habe Stimmen für Donald Trump entsorgt. Der Journalist Ben Decker, der unter anderem für die New York Times schreibt, sagt, die neuen Regeln der sozialen Netzwerke seien immerhin ein Versuch, solche Falschinformationen einzudämmen.
On one end, by proactively providing people with accurate information,
Einerseits ist es natürlich gut, wenn man die Nutzer auf Falschinformationen aufmerksam macht und ihnen stattdessen korrekte Informationen zur Verfügung stellt. Andererseits, wenn man mit einem Label darauf hinweist, dass ein bestimmter Inhalt problematisch ist, verstärkt man damit automatisch auch die Verschwörungsidee anderer Nutzer, dass hier eine dunkle Macht versuche, die Wahrheit zu unterdrücken. Ein weiterer Schritt der sozialen Netzwerke im Kampf gegen Falschinformationen ist das Verbot bezahlter politischer Anzeigen. Twitter und TikTok lassen sie schon seit vergangenem Jahr nicht mehr zu. Facebook hat seit dem Wahltag in dieser Woche keine neuen politischen Anzeigen mehr angenommen. Doch auch diese Idee finden Wissenschaftler nicht überzeugend. Joshua Tucker, Politikprofessor an der New York University. Wenn man politische Anzeigen verbietet, dann behindert man damit vor allem die Herausforderer und begünstigt die Politiker, die schon an der Macht sind. Es könnte schon sein, dass man damit vielleicht Falschinformationen vermindert, aber wenn die Akteure zu dem Schluss kommen, dass sie, anstatt Anzeigen zu schalten, einfach mehr unbezahlten Inhalt posten können, könnte es sein, dass es gar nichts bringt. Journalismusdozent Crace findet, die Netzwerke müssten ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stärker gerecht werden. So schlägt er vor, dass jeder Post von Accounts besonders mächtiger Personen erst zeitversetzt freigeschaltet wird. Man sollte vorher überprüfen, ob der Post den Standards des jeweiligen Netzwerkes entspricht und ob er der Demokratie nicht schadet. Falls doch, dürfte er überhaupt nicht veröffentlicht werden.
Der Journalismusdozent Daniel Crace im Beitrag von Sinje Stattlich über das Verhalten der Social-Media-Riesen während der US-Wahl. Weiß, männlich, ohne Migrationshintergrund. Diese Merkmale hatten viele Journalisten in Deutschland jahrzehntelang gemeinsam. Aber das ändert sich gerade, zum Beispiel bei ARD, ZDF und Deutschlandradio. Das zeigt eine Befragung des Fachmagazins Journalist unter Menschen, die gerade in einem öffentlich-rechtlichen Volontariat sind, also in der journalistischen Ausbildung. Ungefähr jede dritte der Befragten hat einen Migrationshintergrund. Auf einen männlichen Volontär kommen zwei weibliche Volontärinnen und das Ost-West-Verhältnis, das ist ungefähr so wie in der Gesamtgesellschaft. Und das ist eine Entwicklung, die nicht einfach so von selbst kommt. Die Rundfunksender, die versuchen auf verschiedene Arten Menschen mit den unterschiedlichsten Lebensläufen an sich zu binden. Burkhard Schäfers berichtet.
Namen wie Curry und Iman sind im deutschsprachigen Journalismus eine Seltenheit.
Man merkt schon, dass die meisten Themen aus einer bestimmten Bubble kommen. Die Themen kommen meistens von einer Lisa, aus einer bürgerlichen Familie, wo die Eltern sich auch Reitstunden leisten konnten.
Gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen ist es wichtig, dass man vielleicht nicht nur Leute eben mit Studium hat, weil man will ja auch möglichst viele unterschiedliche Menschen erreichen. Und unsere Zielgruppe sind eben nicht nur Akademiker, sondern einfach alle Menschen.
Corey Rudder und Iman Hassan nehmen seit dem Sommer an einem neuen Trainee-Programm beim Bayerischen Rundfunk teil, namens PULS Talente. PULS ist der junge Sender des BR. Die Redaktion will Menschen mit interkulturellem Hintergrund fördern und solche, die bisher nicht den klassischen Weg einer Medienkarriere gegangen sind. Iman Hassan ist 25, ihre Eltern stammen aus Somalia, sie hat 7 Geschwister und einen Master in Maschinenbau.
Manchmal werden wir da auch irgendwie vergessen in den Medien und es werden halt über viele Themen gesprochen, aber was ist denn mit der Schülerin, die vielleicht aus einem sozial schwachen Haushalt kommt, die sich vielleicht gerade nicht das Studium leisten kann? Es gibt verschiedene Menschen und auch verschiedene Hintergründe und das müsste dann halt einfach ein bisschen mehr beleuchtet werden.
Genau das sollen die 5 Talente ändern. Andere Themen ins Programm bringen, in Interviews andere Fragen stellen, Geschichten aus anderen Perspektiven erzählen. Corey Rudder hat die Schule kurz vorm Abi abgebrochen, als Versicherungsvertreter gearbeitet. Beim BR will er in Seminaren und in der Redaktion lernen, Videos zu produzieren und zu moderieren. Der 25-Jährige ist schwarz.
Wenn man jetzt über Rassismus zum Beispiel spricht, aber man hat kaum Menschen mit Migrationshintergrund in der Redaktion, das finde ich eher problematisch. Also die Themenvielfalt ist schon gegeben, aber es wird halt eher über Leute geredet als mit Leuten.
Wegen einer Nervenkrankheit braucht Corey Rudder einen Rollstuhl oder Krücken.
Nur weil ich jetzt der einzige Rollstuhlfahrer bei uns in der Redaktion bin, will ich nicht ausschließlich Themen über Menschen mit Behinderung machen. Ich glaube, das ist dann auch schon ein Gewinn für das Team, dass man da einfach jemanden dabei hat, der vielleicht aus persönlichen Erfahrungen sprechen kann und nicht nur über etwas lesen.
4 der 5 jungen Trainees bei BR Puls sind schwarz. Einer hat kambodschanische Wurzeln. Katharina Kessler, die das Talente-Programm organisiert.
Ich glaube, dass das tatsächlich eben eine Sache der Vorbilder ist. Wenn ich nicht sehe, dass ich als jemand, der eben nicht aus Deutschland kommt, deutsche Eltern hat, fließend Deutsch spricht, ohne einen mini kleinen Akzent oder eine andere Hautfarbe hat, wenn ich diese Menschen nicht sehe in der Tagesschau oder wegen mir auch auf ProSieben oder RTL, dann komme ich nicht auf die Idee, den Job zu ergreifen.
Deshalb hat BR Puls sein Vielfaltprogramm vor allem auf Facebook und Instagram beworben und fast 350 Bewerbungen bekommen. Für den Programmablauf hätten sie sich einiges von der englischen BBC abgeschaut. Die sei deutlich weiter als deutsche Sender, sagt BR-Redakteurin Kessler.
Was super spannend für uns war bei der BBC, ist, dass die sich sehr genau anschauen, wer kommt denn da zu uns, und die sehr individuell betreuen. Und das ist tatsächlich das, was wir im Puls-Talente-Programm auch versuchen. Also, dass jedes Talent einen Coach hat, der gerade in der Anfangszeit nur für das Talent da ist.
Öffentlich-rechtliche Sender haben den Auftrag, für eine pluralistische Gesellschaft zu berichten. Dem kommen sie bisher offenkundig zu wenig nach. Nach und nach rufen die Anstalten jetzt Programme ins Leben, um Journalistinnen und Journalisten mit medienuntypischen Biografien zu fördern, etwa beim RBB, beim HR oder Radio Bremen. Beim WDR gibt es schon seit 15 Jahren die Grenzenlos Talentwerkstatt, eine zweimonatige Journalismusfortbildung für Studierende mit Migrationshintergrund. Trotzdem habe der WDR noch viele blinde Flecken in Sachen Vielfalt, sagt die Integrationsbeauftragte des Senders Iva Kritalic.
Das muss man ein bisschen immer ansprechen, dass die Landesstudios in Städten wie beispielsweise Wuppertal, die 40% Migrationshintergrund hat in der Bevölkerung, dann wäre es gut, dass in diesem Studio auch einige Leute arbeiten, die diese Realität mitbringen in die journalistische Arbeit.
Aus einigen Funkhäusern ist zu hören, es würden sich kaum junge Menschen mit Migrationshintergrund bewerben. Beim WDR sehe es diesbezüglich ganz gut aus, sagt Iva Kritalic.
Wir sehen das zum Beispiel an den Bewerbungen für die Volontariate, dass wir da wirklich sehr vielfältige Bewerbungen bekommen. In der jetzigen Generation der Programmvolos haben wir 60% Migrationshintergrund. Ich meine, das sind die künftigen Redakteurinnen und Redakteure.
Ob solche Talentprogramme mehr sind als ein Feigenblatt? Katharina Kessler von BR Puls meint.
Natürlich reicht es nicht und natürlich muss da mehr passieren. Und andersrum, ich glaube, dass es eben wichtig ist zu zeigen, guck mal, da ist die Iman, da sind noch 4 andere. Und dass das schon andere ermutigt, glaube ich, auch sich zu bewerben.
Und das würde die Redaktion dann noch einmal deutlich diverser machen. Das war ein Beitrag von Burkhard Schäfers mit einem Beispiel vom Bayerischen Rundfunk. Bis heute Morgen hatte ich eine Wissenslücke. Eine Wissenslücke im Bereich Trash und Reality-TV. Obwohl ich dachte, dass ich da relativ auf der Höhe bin, bin ich aber gar nicht. Mir ist nämlich tatsächlich eine vom Niveau her relativ niedrig angesiedelte Sendung durch die Lappen gegangen. Auf die musste mich erst unser Glossenautor stoßen.
Medias Res. Arno Orzesek.
Bestimmt wissen viele von Ihnen, was es mit den kleinen Infinitesimalzahlen auf sich hat. Richtig. Diese Winzlinge nähern sich der Null, kommen aber niemals dort an. Denn es geht immer noch ein bisschen kleiner, kleiner, kleiner bis ins Unendliche. Und ähnlich ist es mit dem Niveau von Trash-TV. Man guckt da rein, stellt mit wohligen Schauern von Fremdscham fest, noch tiefer kann das Niveau nicht sinken. Aber dann kommt RTL mit »Das Sommerhaus der Stars« und »O Wunder des Infinitesimalen«, es geht doch noch tiefer, und zwar viel. Zugegeben, ich habe das Sommerhaus im linearen Fernsehen nie gesehen. Doch plötzlich kursierte im Netz ein unerhörtes Interview mit RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm. Unerhört, weil Sturm das Niveau der jüngsten Sommerhausstaffel zu niedrig fand. Ein Paradox erster Güte, möchte man meinen. Wenn RTL das Sommerhaus nicht sendet, um mit dem höchsten Niedrigkeitsfaktor Quote zu machen, warum dann, Herr Sturm? Nee, Missverständnis, meinte Sturm im Interview. Die Eskalation der Aggressivität hat uns persönlich auch betroffen gemacht. Man höre und staune. RTL, quasi von sich selbst betroffen, bekommt den moralischen. Indessen krittelt der Medienjournalist Pierre Schader, es sei doch eine bewusste Entscheidung des Senders gewesen, die Totaleskalation als Geschenk zu betrachten und sie in voller Länge auszuschlachten. Also erstmal schlau machen und bei YouTube die Sommerhaus-Highlight-Show von Mr. Trash TV anschauen. Falls Sie den nicht kennen, Mr. Trash TV alias Patrick Abele präsentiert die grellsten Funde aus dem TV-Trash, in dem er immerzu herumwühlt, ein Perlentaucher in der Fernsehmüllkippe, ein echter Schatz. Gönnen Sie sich ruhig einen Blick auf Lisha und Lou, Eva und Chris, Caro und Andreas, und zwar unter der genialen Fragestellung von Mr. Trash. Wer verliert seine Würde völlig? Und sagen Sie hinterher bitte nicht alle. Das wäre unfair gegenüber Lisha, die ihr dunkles Herz ständig auf der flinken Zunge trägt. Ich bin der ekelhafteste Feind, den du haben kannst. Du umarmst den Teufel gerade. Und so weiter. Genauso unterhaltsam sind die begleitenden Reflexionen über den Wert von Trash-TV in den seriösen Medien. Besagter Pierre Schader betrauert im Online-Medienmagazin DWDL, dass dem Sommerhaus die geschickte Dramaturgie des Dschungelcamp fehle und verewigt sich mit einer denkwürdigen Analogie. Niemand will Der weiße Hai sehen, wenn der titelgebende Hauptdarsteller darin 130 Minuten am Stück in Boote, Surfbretter und Menschen beißt. Anja Rützel wiederum, die Müllfachfrau von Spiegel Online, erfand für die Wiedersehensshow, bei der sich die Sommerhausstars erneut übel mitspielten, das schöne Wort gekrösewühlend. Überlassen wir aber korrekterweise Lisha selbst das Urteil über die Stars im Sommerhaus. Lisha befand in ihrer herrlich offenen Art, was für ein Dreckhaufen.
Die Medienglosse war das von Arno Orzesek über Niveau-Limbo im Sommerhaus der Stars, wobei Stars an der Stelle eine relativ gewagte Bezeichnung ist.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Ja, hallo, mein Name ist Matthias Winters. Ich bin Regionalleiter West bei der Saarbrücker Zeitung. Das heißt, ich bin zuständig für zwei Landkreise mit meinen Teams. In der Rundschau für Merzig-Wadern ist die Schlagzeile von morgen: Corona stellt Senioren-WG auf den Kopf. Ich höre jetzt schon jeden sagen, Menschenskinders, habt ihr nichts anderes als Corona? Ja, das stimmt, aber in diesem Falle ist es eine Geschichte, wo es nicht nur um die Fallzahlen und um arge Belastung geht, sondern um positive Aspekte, wie die etwa ein Dutzend alten Menschen in ihrer WG hier zusammen die Krise managen und doch recht zuversichtlich in die Zukunft blicken können.
Wenn die US-Wahl ein Buch wäre, welche Geschichte würde die Autorin oder der Autor dieses Buchs erzählen? Und vor allem, wie würde diese Geschichte ablaufen? Darum geht's gleich nach den Nachrichten im Büchermarkt. Und bei uns geht's morgen um ein Thema, das durch die Wahl in die USA ein bisschen verdrängt worden ist, um den mutmaßlich terroristischen Anschlag in Wien. Wir diskutieren, ob und wie Medien über so eine Tat berichten sollten, zusammen mit einem unserer Hörer und mit Wulf Schmiese, dem Redaktionsleiter des ZDF-Heute-Journals. Morgen ab 15.05 Uhr. Und wenn Sie auch ein Medienthema umtreibt, etwas in Sachen Journalismus, über das wir dringend mal diskutieren sollten, dann freuen wir uns wie immer über Post an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de, ohne Minus oder sowas, einfach nur als einzelnes Wort, also nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Ich bin Christoph Sterz und ich wünsche Ihnen noch einen guten Donnerstag.